seid. Ich freue mich auch, so viele zu sehen, die ich noch nicht kenne. Also ein herzlich willkommen auch an alle, die zum ersten Mal da sind oder die vielleicht noch gar nicht so oft da waren. Ich bin die Elli, für die, die mich noch nicht kennen. Und wir sind gerade in einer Predigtreihe, die haben wir genannt We Are Family. Und dabei geht es um die Gemeinde und wie Gott die Gemeinde sieht. Einfach, wir wollen uns darauf konzentrieren oder uns ein bisschen mehr angucken, was für Gedanken Gott über die Gemeinde hat und was für einen Auftrag er ihr gegeben hat und welchen Stellenwert sie in seinem Herzen hat. Und da hatten wir schon zwei Predigten drüber. Das letzte Mal war der Anderle dran und hat die Haus des Herrn Vision so ein bisschen vorgestellt. Und ich würde die gerne einfach nochmal vorlesen, wenn die, ja genau, Präsentation ist auch schon da, einfach weil sie so schön ist. Und zwar, wir wollen Gott in allen Dingen anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, die Menschen lieben und die Jüngerschaft leben. Anderle hat dann letztes Mal davon gesprochen, über diesen Vers, in dem es heißt, dass die Gemeinde ein Leib ist mit vielen Gliedern. Also dass jeder ist ein Glied in diesem Leib und nicht jedes Glied hat die gleiche Aufgabe wie das andere Glied. Das heißt, wir sind sehr, sehr unterschiedlich und wir sind vielfältig und trotzdem gehören wir zu einem Leib zusammen und Gott benutzt uns. Und er hat dieses Beispiel gebracht von einem Maurer, der Steine aufeinander schichtet. Und Maurer gebraucht dazu seine Hände. Aber wenn die Leber in seinem Körper nicht funktionieren würde, während er das tut, dann könnten irgendwann die Hände auch nicht mehr Stein auf Stein schichten, sondern dann würde der ganze Mensch nicht mehr in der Lage sein, irgendwas zu tun. So, wir gehören zusammen und wir funktionieren zusammen. Und ich würde gern, bevor ich richtig einsteige in die Predigt, nochmal gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart hier heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass du gesprochen hast zu uns. Ich danke dir für die Anstöße, die schon kamen und dass du dein Herz gezeigt hast und dass du uns freisetzen möchtest von Angst, freisetzen möchtest von falschen Vorstellungen über dich. Und ich bitte dich, dass das heute Morgen passiert, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, damit es reinfallen kann wie ein Same, der wirklich Wurzeln schlägt und der zu einer schönen Pflanze wächst, die beständig ist, Herr. Heiliger Geist, wir laden dich ein, heute dein Werk an unseren Herzen zu tun und das hervorzubringen, was dir gefällt. Ich danke dir, dass du so gut bist. Und Herr, ich danke dir, dass der Stock des Treibers zerbrochen ist. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen die Stimme zum Schweigen bringst, die uns einflüstern will, dass er noch vorhanden ist, die uns antreibt und die uns Angst macht. Ich danke dir, dass wir frei sind von jeder Furcht durch dich, Jesus, dass du das vollbracht hast. Und das spreche ich aus über uns hier in die unsichtbare Welt. Und ich danke dir, dass das ein Stück mehr von unserem Herz wird. Ein Stück mehr wird es begreifen und verinnerlichen. Amen. Shari und ich, also mein Mann und ich, haben vor, ab Oktober, also Ende Oktober, nach Brasilien zu gehen als Missionare. Und deswegen, ja genau, deswegen hat das Leiterteam es für eine gute Idee gehalten, wenn heute wir oder in dem Fall jetzt ich die Predigt machen über den Auftrag der Gemeinde nach außen. Das heißt nicht, dass wir oder dass so wie Rudig heißt, dass die Missionare, die rausgehen, die einzigen sind, die dem Auftrag so richtig nachgehen, sondern ich glaube, dass diesen Auftrag nach außen und alles, was damit zusammenhängt, dass es ein Auftrag ist, den Gott an die ganze Gemeinde gegeben hat und dass wir zusammengehören und dass Shari und ich, wenn wir rausgehen, dass wir einfach nur ein verlängerter Arm von Haus des Herrn sind, von der Gemeinde, sind raus nach Südamerika. In der Bibel steht, dass die Gemeinde sichtbar sein soll, dass sie ist wie so eine Stadt auf dem Fels, dass sie gesehen werden soll und dass sie der Repräsentant von Gott und von seiner Welt, von seinem Reich ist für die Welt. Sie ist ein Licht und wir als Gemeinde haben den Auftrag, eine Botschaft zu bringen in diese Welt. In 2. Korinther 5, Vers 20 steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. In diesem Vers ist die Rede von Botschaftern. Und ich habe mir überlegt, oder lasst uns mal gemeinsam uns vorstellen, so was ist eigentlich ein Botschafter? Ein Botschafter ist jemand, der in ein anderes Land geht, also der ist nicht mehr in seinem eigenen, der ist nicht mehr in dem Land, in dem er von Natur aus die Sprache kennt, die Kultur kennt, in dem das Verhalten der Menschen um ihn herum ein natürliches für ihn ist, sondern er ist in einem Land, in einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache. In einem Land, was er nicht von seiner Geburt auf kannte und an das er nicht von Geburt an trainiert war, zu verstehen, zu funktionieren, zu handeln. Und er vertritt in diesem fremden Land sein eigenes. Das heißt, er vertritt diesen ganzen Hintergrund, den er hinter sich hat, die Sprache, die Kultur, die Gedanken, die Verhaltensweise, er ist ein Vertreter in einem fremden Land. Und wenn wir das übertragen auf uns, dann sind wir Botschafter aus dem Reich Gottes in dieser Welt. Das heißt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Aber eigentlich gehören wir zu einem anderen Land und wir repräsentieren hier in diesem fremden Land das Reich Gottes. Wir repräsentieren unseren König, wir repräsentieren seine Prinzipien, seine Gedanken, seine Verhaltensweisen. Und wir laden also die Leute in diesem fremden Land ein, lasst euch versöhnen mit Gott, mit unserem König. Wir laden sie ein, die Kultur unseres Landes besser kennenzulernen. Ja? Das ist unsere Funktion als Botschafter. Und ich glaube, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum die Berufung bekommen hat, tatsächlich ein Botschafter zu sein. Und dass das nicht was ist, was wir irgendwann erreichen können, wenn wir uns lang genug anstrengen, sondern ich glaube, dass Gott uns zugesprochen hat, dass das unsere Identität ist. Wir sind bereits Botschafter, ja. Ob wir uns so fühlen oder nicht, ob das unsere Stärke ist, wie wir meinen oder nicht, wir sind Botschafter und das ist unsere Identität. Ich glaube, dass das Wort Botschafter leider oft falsch verstanden worden ist. Weil woran denken wir, wenn wir diesen Vers lesen? Wahrscheinlich als erstes an Paradeplatz. Wir stehen draußen, wir verteilen Traktate und wir unterhalten uns mit ein paar Leuten, die da vorbeikommen. Und wir haben mal gute und mal schlechte Gespräche. So, das ist meistens das Bild, was in unseren Herzen auftaucht, nämlich wir gehen raus und wir evangelisieren. Und das ist auch toll. Und ich will jetzt der Gruppe um Vincent drumherum nicht zusprechen. Das könnt ihr alles vergessen. Das ist überhaupt nicht wahr. Aber ich glaube, dass Evangelisieren gut ist und dringend notwendig. Aber dass das Evangelium, also die Botschaft, die wir vertreten, die Botschaft, die wir rausbringen wollen in die Welt zu unserem Gegenüber, dass die noch viel, viel mehr einschließt, als einfach nur diese Botschaft, Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden und er hat deine und meine Schuld auf sich genommen, damit wir ewiges Leben haben können. Aber versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, diese Botschaft ist ungenügend und ich sage auch nicht, dass die keine Kraft hat. Ich glaube, dass in dieser Botschaft lebensverändernde Kraft steckt und dass das dringend notwendig ist, dass die Welt es hört. Aber was ich sagen will, ist, dass das Evangelium viel, viel mehr mit einschließt als einfach nur diese Abfolge von Worten. Ja? Also behaltet es im Hinterkopf. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass das Evangelium ein Lebensinhalt ist oder eine andere Welt, ein ganz anderes Erleben. Und dass das ist, von was wir Zeuge sind. Und das ist die Botschaft. Und ich glaube, es ist gut, wenn dann beides, wenn unsere Worte und unser ganzes Leben, unser Verhalten, wenn das eine ganzheitliche Einladung wird zur Versöhnung mit Gott. Ich glaube, dass nur dann wirklich die ganze Kultur unseres Landes transportiert wird. Nur dann wirklich der ganze Kern und das, wofür Jesus gekommen ist. Die Botschaft vom Kreuz und dass wir an diese gute Nachricht glauben, ist die Tür zum Evangelium, aber nicht das Evangelium selber. Jesus ist herumgezogen und das heißt, dass er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt hat. Ja? Aber zu dem Zeitpunkt war er noch gar nicht gestorben. So, wenn er das Evangelium verkündet hat, was war dann die Botschaft? Der hat ja nicht überall, wo er hingekommen ist, nur diese Botschaft vom Kreuz gebracht, sondern er hat gesprochen von dieser anderen Kultur, gesprochen von einem anderen Reich, gesprochen von einem Vater, der sich in Liebe danach sehnt, seine Kinder an sein Herz zu ziehen. Und er hat gesprochen von einem Vater, der den ganzen Tag, Tag für Tag am Zaun steht und der Ausschau hält nach seinem Kind, was weggelaufen ist und wovon er hofft, dass es zurückkommt, damit er es an sein Herz ziehen kann. Das war seine Botschaft, ja. Und er hat davon gesprochen, dass Gott keine Berührungsängste mit Sündern hat und er hat es gelebt und es war sichtbar durch sein Verhalten. Also meine Frage war ja, was ist das Evangelium, wenn er nicht nur von seinem Tod am Kreuz gesprochen hat? Und ich glaube, dass Jesus selber das Evangelium ist. Jesus und alles, was er gelebt hat und alles, was er verkörpert hat und die ganze Botschaft, die als ganzheitliches Paket darüber kam, das ist das Evangelium. Weil in Jesus die ganze Fülle des Lebens ist. Und es ist ein Lebensinhalt und es ist nicht nur eine bestimmte Abfolge von Worten. Es ist der Lebensstil, den er verkündet hat, der Lebensstil eines Freien, nicht mehr der eines Sklaven. Der Lebensstil von jemandem, der angenommen ist und der das auch weiß, der das mit seinem ganzen Herzen glaubt und begriffen hat. Nicht der von jemandem, der sich noch anstrengen muss, um angenommen zu werden. Es ist der Lebensstil von jemandem, der satt ist und der keinen Mangel mehr leidet. Und ich glaube, da geht es mehr um eine Haltung als um wirklich einen materiellen Reichtum oder sowas. Ja, aber jemand, der gesättigt war von der Güte Gottes, jemand, der gesättigt war von seiner Freiheit und der keine Furcht mehr hatte. Und ich glaube, das ist ein Lebensstil, den wir vielleicht noch mehr verinnerlichen müssen. Aber wir alle, die wir an Jesus glauben und die wir eine Entscheidung getroffen haben, ihm nachzufolgen, wir haben eine Begegnung gehabt mit diesem Jesus, wir haben eine Begegnung gehabt mit dieser Fülle und wir wachsen immer mehr da rein und wir sind ein Botschafter von dieser Fülle. Und da sind die einen vielleicht begabt, mit Worten des Evangeliums zu verkündigen und der nächste kann einer Oma auf der Straße die Tasche abnehmen und sie nach Hause tragen oder wieder anderer behandelt jemanden auf der Arbeit, der gemobbt wird, eben nicht wie alle anderen, sondern hebt seinen Wert hervor. Was immer es ist, ja. Oder vielleicht kauft jemand ganz viel ein und füllt seinen ganzen Kühlschrank und dann lädt er Leute ein und er gibt ohne Missgunst, einfach freiwillig, weil er gern Leute was Gutes tut. Und das alles ist Ausdruck vom Wesen Gottes. Und ich glaube, dass das alles Evangelium ist. Und da glaube ich, dass wirklich jeder hier in diesem Raum die Aufgabe und die Fähigkeit hat, das Evangelium auf seine persönliche Art und mit seiner jeweiligen Begabung zu verkündigen. Und ich sage damit nicht, dass wir nicht mehr Worte gebrauchen müssen und dass wir nicht mehr unseren Mund irgendwann aufmachen müssen und dass diese Botschaft vom Kreuz ist wirklich notwendig, ja? Nochmal, um das nicht falsch zu verstehen, aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass die Trennung in unseren Köpfen aufgehoben wird zwischen Evangelisieren auf der einen Seite und unserem Leben auf der anderen. Erinnert euch an die Witwe mit dem Geldstück am Opferkasten. Jesus hat eine Zeit lang sich hingesetzt an einer Stelle und hat den Opferkasten beobachtet. Den gab es damals in der jüdischen Kultur in der Nähe vom Tempel, wo die Leute gekommen sind und ihr Geld reinlegen konnten. Und da gab es Reiche, die gekommen sind und die ziemlich offen ihr Geld da reingelegt haben. Und dann ist eine kleine Witwe gekommen und ich vermute, dass sie auch nicht besonders schön angezogen war. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat die nur zwei kleine Münzen eingelegt. Und Jesus hat hinterher von ihr gesagt, dass sie mehr gegeben hat als all diese Reichen, die gekommen sind. Weil sie von ihrem Mangel gegeben hat und die anderen von ihrem Überfluss. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Prinzip aus dem Reich Gottes, dass es nicht darauf ankommt, was du alles erreichst und wie groß dein Auftrag ist, sondern dass es auf den Gehorsam gegenüber diesem Auftrag ankommt, den du erfüllst mit deinen jeweiligen Begabungen, mit deiner Art. Und darum komme ich jetzt zur nächsten Bibelstelle. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, ab Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und da geht es ja jetzt nicht darum, dass Paulus tatsächlich mit den Juden wieder Jude geworden wäre und seinen Glauben verleugnet hätte. Oder dass er mit den Prostituierten Prostituierter geworden wäre. Oder dass er Menschen genauso übervorteilt hätte wie die Zöllner. Sondern er hat jeden angenommen und er hat sich wirklich mit reingegeben. Ja, er ist wirklich dem anderen nahe gekommen. Er hat sich wirklich auf sein Gegenüber eingelassen. Er ist nicht von Ferne irgendwo stehen geblieben aus der Distanz, sondern er hat die Distanz minimiert, indem er gekommen ist und indem er sich reinbegeben hat. Jesus hat seine Herrlichkeit, er hat seine Kultur, er hat den Raum, in dem es am schönsten war und in dem er sich am wohlsten gefühlt hat, hat er verlassen um unsretwegen. Und er ist auf diese Erde gekommen. Er hat sich ganz klein gemacht, er ist ganz Mensch geworden, er hat das kennengelernt hier, er hat gelernt, unsere Kultur zu leben, er hat gelernt, unsere Sprache zu sprechen, damit er die Botschaft vom Vater, von der wir vorhin gehört haben, damit er die zu unseren Herzen transportieren kann. Damit er die Hindernisse, die im Weg waren, aus dem Weg räumen konnte und damit da Bahn war für die Botschaft vom Vaterherz zu uns. Und damit er schließlich ans Kreuz gehen konnte und wirklich den Weg frei machen konnte, damit wir jetzt zum Vater kommen können und damit er uns sehen kann durch das Blut von seinem Sohn, was er vergossen hat für unsere Sünde, damit er uns freikaufen konnte. Ja, ich glaube, wir können gar nicht richtig begreifen, was das bedeutet hat, diesen Wahnsinnsschritt von Gott zu sein, ganz Gott, ganz in der Herrlichkeit, ganz beim Vater, in Vollkommenheit und dann hierher auf diese Erde, unsretwegen. Und weil er den Wunsch im Vaterherz gesehen hat. Und in dieser Stelle ist Paulus, glaube ich, einfach dem Beispiel von Jesus gefolgt. Weil er selber das Erlebnis hatte, dass Jesus ihm dort begegnet ist, wo er eine Begegnung gebraucht hat mit ihm. Weil er selber den Moment hatte, wo er gemerkt hat, Gott hat sich klein gemacht und ist zu mir gekommen, um mir diese Botschaft zu bringen. Und ich glaube, dass jeder, der hier sitzt und der an Jesus glaubt und der Jesus sein Leben gegeben hat, diesen Punkt hatte, wo Gott ihm auf diese Weise begegnet hat, wo Jesus sich klein gemacht hat und wo er ihm das verständlich gemacht hat, damit er überhaupt erst in der Lage war, ihn zu erkennen. Und ob du mit Worten besonders gut umgehen kannst oder nicht, davon bist du Zeuge geworden. Okay, du hast diesen Punkt erlebt, du hast Jesus erlebt. Gott hat übrigens keine Angst vor Sünde. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist und ich weiß nicht, ob uns das wirklich klar ist. Mir oder auch Shari, wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit diesen Gedanken und ich habe gemerkt, dass mir das unbewusst eben doch nicht klar war. Klar, ich hätte von meinem Verstand her bejaht, sicher, Gott hat keine Angst, also hat er auch keine Angst vor Sünde. Aber Gott, der in seinem Himmel thront und der heilig ist, der blickt nicht herab auf uns wie jemand, der ständig Angst darum haben müsste, dass seine Kinder jetzt vielleicht doch in Sünde fallen bei der nächsten Gelegenheit. Oder dass sie, wenn sie in den Weg gehen, bei der nächsten Weggabelung wahrscheinlich doch den falschen Weg nehmen werden. Der befürchtet nicht, dass wir in die Irre gehen. Okay? Der sitzt nicht irgendwo da, er hat keine Anspannung in sich drin, aus Angst davor, dass wir in Sünde fallen könnten. So, warum haben wir Angst davor, dass wir in Sünde fallen könnten? Oder warum fürchten wir die Macht der Sünde eigentlich noch? Ich glaube, ein ganz guter Vergleich ist es mit Eltern. Ich habe selber keine Kinder, aber ich habe mir sagen lassen, dass wenn Eltern Kinder haben, vor allen Dingen, wenn die langsam in die Pubertät kommen, dann ist oft eine Angst da im Herzen der Eltern, dass ihre Kinder vom Weg abkommen könnten und dass sie was Dummes machen oder dass sie eine falsche Entscheidung treffen, die dann schlimme Folgen hat. Und oft resultieren dann die Dinge, die sie tun oder die Erziehungsmaßnahmen, die auch wir alle beigebracht bekommen haben, resultieren aus dieser Angst beziehungsweise aus der Furcht, dass unsere Kinder eine falsche Entscheidung treffen. Oder egal, ob das jetzt Kinder sind oder dir anvertraut, aber manchmal haben wir Angst, dass unsere Kinder in Sünde fallen können und wir haben Angst, die Kontrolle darüber zu verlieren, dass ihnen dann vielleicht irgendwas Schlimmes passiert und wir handeln aus dieser Angst raus. Aber Gott macht es nicht. Gott hat diese Furcht nicht. Die gehört nicht zu seinem Charakter, die gehört nicht zu seinem Wesen. Er kennt diese Furcht nicht. Wenn, dann tut es ihm vielleicht weh um unsretwillen und vielleicht wegen dem Mangel an Vertrauen, den unser Verhalten dabei offenbart, aber er fürchtet nicht die Sünde. Und ja, wir wollen nicht mehr sündigen, weil wir Gott lieben, aber ganz oft wollen wir es unbewusst auch deswegen nicht, weil wir irgendwie denken, vielleicht könnte seine Liebe dann doch irgendwo ein Ende haben. Oder vielleicht ist die Sünde jetzt so schlimm, dass seine Gnade dafür nicht mehr ausreicht. Aber Gott ist nicht so. In Römer 8, Vers 15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und ich glaube, dass in diesem Vers genau das drinsteckt, dass wir haben nicht mehr einen Geist der Furcht, das heißt, wir brauchen keine Angst mehr vor Sünde haben. Ich sage nicht, dass Sünde okay ist und dass wir jetzt einfach munter weiter sündigen können. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Aber Gott hat die Möglichkeit gegeben, dass wir frei sein können von der Angst vor der Macht der Sünde. Wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, dann ist er jetzt derjenige, auf dem unsere Sünde lastet. Und der Vater sieht uns durch ihn an. Das heißt, egal, welche Sünden wir begangen haben und egal, welche Sünden wir noch tun werden, das erschüttert den Vater nicht. Und das beendet seine Liebe zu uns nicht. Seine Liebe zu uns ist unveränderlich von dem Moment an, wo ja von Beginn an eigentlich. Er hat uns geliebt vor Grundlegung der Welt. Und durch das, was Jesus getan hat, ist die Sünde ausgeräumt aus unserem Leben, okay? Überleg dir mal, was für eine befreiende Wirkung das auf dein Leben hat, wenn du wirklich begreifst, dass du keine Angst mehr vor Sünde haben musst und was das für eine befreiende Wirkung dann auch auf dein Umfeld haben kann, wenn du diese Kontrolle aufgibst und diese Angst davor, dass die Personen, die dir anbefohlen sind, dass die eventuell sündigen oder dass sie vom Weg abkommen. Ich glaube, dass das was sehr Freisetzendes ist und dass da die Grundlage nicht mehr Angst ist, sondern Liebe und dass wir deswegen auch ganz anders auf Menschen zugehen können. Da ist keine Distanz mehr dann da. Dadurch, dass Jesus genau wusste, wer er ist und wo er eigentlich herkommt, das hat ihm die Kraft gegeben, sich jedem anzupassen, ohne zu sündigen. Um diese Menschen in ihrer sozialen Stufe und in ihrer Kultur und in ihrer persönlichen Situation zu erreichen. Und ich glaube, genau das sagt Paulus auch in diesem Bibelvers, weil er den neuen Bund ergriffen hatte, in dem wir sind. Ich glaube, dass viele von uns vielleicht ein bisschen ein Problem mit dem ganzen Thema Evangelisieren und mit dem ganzen Thema Botschafter sein haben, weil wir diesen neuen Bund nicht begriffen haben. Als Jesus gekommen ist, hat er uns wirklich frei gemacht und er hat uns in einen Zustand von Freien und von Mündigen versetzt. Ich habe ein Zitat von Max Lucado, was ich gerne vorlesen würde. Das habe ich vor 2 Tagen gelesen. Es hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, das passt sehr gut dazu. Und er sagt da, Gott ist auf ihrer Seite. Nicht vielleicht, nicht war oder ist einmal gewesen. Und auch nicht würde sein, sondern Gott ist. Er ist auf ihrer Seite. Heute. Genau in diesem Moment. Sie müssen sich nicht in einer langen Reihe anstellen oder morgen noch einmal wiederkommen. Er ist auf ihrer Seite. Er könnte ihnen nie näher sein als gerade jetzt. Er hält nicht mehr von ihnen, wenn sie brav sind und nicht weniger, wenn sie sich daneben benehmen. Er ist auf ihrer Seite. Und ich glaube, wenn wir begreifen würden, dass wir total erlöst sind und dass wir versetzt sind in ein Reich, in dem wir nichts mehr leisten müssen, um Gott zu gefallen und um seine Gebote zu erfüllen und damit er uns irgendwie besser behandelt oder leichter annehmen kann, dann würden wir total frei sein, auf die Menschen unserer Umgebung zuzugehen und sie anzufassen, ohne Scheu und ohne Ekel, weil sie vielleicht so sündig sind oder sowas. Wir sind Botschafter der Liebe und wir können rausgehen, ohne die Menschen zu richten und ohne sie zu verdammen für ihre Sünde. Wir können sagen, dass Gott seine Liebe ausgegossen hat und dass er das verschwenderisch tut, durch Jesus Christus auf diese Erde und dass er sich danach sehnt, mit Menschen eine Beziehung einzugehen. Wenn wir dieses Leben und diese Qualität von Leben aus uns rausfließen lassen, dann wird uns keine Sünde oder irgendwas aus der Finsternis überwinden können. Und viele denken jetzt vielleicht, das ist ja nur Theorie, was soll ich jetzt genau sagen, was soll ich jetzt genau machen, das ist ja überhaupt nicht praktisch. Aber genau darum geht's ja, das ist keine Theorie, sondern es ist absolut praktisch. Ich glaube, wir sind es leider gewöhnt, dass der Pastor uns von vorne eine 3-Punkte-Anleitung gibt, die wir dann einfach machen können, die wir erledigen können. Und ich könnte jetzt auch sagen, du gehst jetzt später raus aus der Gemeinde und gehst zum Pennymarkt, wenn er offen hätte, oder gehst morgen zum Pennymarkt und kaufst dir eine Wurst und gehst aus dem Pennymarkt raus und gibst die Wurst dem Nächstbesten, der an der Straße sitzt. Und es ist vielleicht eine schöne Aktion und das ist, kannst du vielleicht auch machen und du wirst es vielleicht einmal machen oder zweimal machen, aber dann wirst du es auch wieder lassen, weil es eine Methode ist und weil es nicht deiner Art entspricht und nicht deiner Begabung entspricht. Okay? Du weißt doch am besten, wo deine Begabung ist. Und ich glaube, einfach weil das Evangelium sagt, dass jeder von uns ein Botschafter ist, braucht es deine Initiative und es braucht dein Verständnis davon, dass tatsächlich du berufen bist. In deiner Art, in deiner Persönlichkeit, in deinen Gaben. Und das heißt auch nicht, dass es dich nie mehr Überwindung kosten wird und dass du das Botschafter sein lassen kannst, weil es halt nicht deine Art ist. Also jeder, der jetzt irgendwie aufgeatmet hat, weil er dachte, okay, muss ich vielleicht doch das nicht mehr machen. So ist es nicht gemeint. Aber damit ist gemeint, du bist bereits ein Botschafter, okay? Es ist deine Identität. Und egal wie schwer sich das jetzt für dich anfühlt oder egal was für Mühe du noch hast mit dieser Berufung oder diesem Auftrag, du bist es bereits und Gott hat es über dich ausgesprochen. So wird es einen Weg geben, okay? Und Gott wird sich herrlich erweisen, wenn du anfängst, es zu glauben und da drin zu leben. Du hast göttliches Leben in dir und du hast Kraft genug, weil die Kraftquelle, an die du angeschlossen bist, nämlich Gott, unerschöpflich ist. Und deshalb bist du frei, Menschen entgegenzugehen und sie ohne Vorbehalt zu lieben, egal wie sündhaft sie jetzt sind und egal wie sie sich dir gegenüber noch verhalten werden. Und dann gibt es da noch ein zusätzliches Element, zu dem Paulus uns, glaube ich, indirekt auffordert, und das ist, sich wirklich auf das Verständnis des anderen einzulassen. Also wir haben jetzt über den neuen Bund geredet und über unsere Sichtweise und wie unsere Sichtweise dadurch verändert wird, dass wir in dem neuen Bund leben. Und das andere ist dann, glaube ich, dass wir die Botschaft so verkündigen und so leben, dass sie vom anderen wirklich angenommen werden kann. Und dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die vielleicht unsere Kultur oder unsere Art darstellen könnte, um dem anderen die Botschaft wirklich so rüberzubringen, dass am Ende nur die Botschaft ankommt und nicht noch irgendein negativer oder andersartiger Beigeschmack. Muss noch nicht mal negativ sein. Ich würde das gerne so erklären. Ich meine, dass wir eine eigene Kultur haben, gerade so als Deutsche, das merken wir wo am besten? Im Ausland, genau. Also an dem Ort, wo die Verhaltensweise der Leute um uns herum uns ein bisschen komisch vorkommt, beziehungsweise wo wir Mühe damit haben, damit klarzukommen oder vielleicht auch die anderen mit unserer Art. Und ich glaube, um das zu verstehen, dass Gott möchte, dass wir Kulturen überbrücken, okay? Und dabei geht es nicht nur um Kulturen verschiedener Länder, sondern es geht auch um Kulturen zwischen Gruppen. Und um ein Beispiel zu bringen, wenn ich jetzt mit jemandem ins Gespräch komme und derjenige ist Moslem, zum Beispiel, dann werde ich, weil ich weiß, dass für Moslems oder für Leute, die dem Islam nachfolgen, der Koran einen sehr hohen Stellenwert hat und das heilige Buch ist, okay? Und weil ich weiß, dass in vielen muslimischen Haushalten der Koran an der höchsten Stelle im Raum liegen muss und dass er einen schönen Einband hat und dass sehr, sehr ehrenvoll damit umgegangen wird, also zum Beispiel darf man nicht mit ungewaschenen Händen den Koran anfassen, dann werde ich, wenn ich demjenigen das Evangelium verkündige oder es ihm vorlebe, aus Liebe zu der Person darauf verzichten, meine Bibel auf den Boden zu legen. Und ich werde darauf verzichten, einfach so ehrlos mit diesem Buch umzugehen. Nicht, weil ich selber nicht die Freiheit dazu hätte, sondern einfach, weil ich demjenigen Hindernisse aus dem Weg räumen möchte, die ihn vielleicht daran hindern könnten, wirklich die Botschaft zu verstehen. Ja? Weil was bei dem ankommt, ist dann, wenn jemand so ehrlos mit diesem heiligen Buch umgeht, was kann denn dann da an Qualität oder an Bedeutungsvollem überhaupt drinstecken? Wenn man so einen Umgang mit diesem Buch hat. Ja? Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die wir nehmen könnten, um das zu erklären, was es bedeutet, dem anderen beim Verständnis zu helfen. Eine andere Sache ist vielleicht so, auch wir, selbst wir als Haus des Herrn haben unsere eigene Kultur, ob wir das immer so merken oder nicht, aber zum Beispiel, wir sprechen sehr viel Englisch. Unsere Lieder sind zum Teil auf Englisch und wir haben einmal im Monat eine Predigt auf Englisch und selbst in unserem normalen Umgangston kommen immer mehr englische Wörter vor. Also wir reden dann zum Beispiel von Updaten, statt von uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen und von Committen, statt uns hingeben oder uns verpflichten oder von Favor statt Gunst und so. Und das ist auch lustig und ich mag das und ich mache das auch selber. Aber wir vertreten damit nicht die Mehrheit in Deutschland und das muss uns klar sein, ja? Und ich glaube, es gibt Leute, die haben hier Mühe mit Englisch. Und es gibt Leute, die auch zum Teil nicht zu Haus des Herrn kommen, weil hier so viel Englisch geredet wird. Das heißt nicht, dass wir jetzt damit aufhören müssen, in unserer Gemeinde Englisch zu reden. Und wir können das auch weitermachen. Ich meine nur als Beispiel, wenn ich mit jemandem rede und ich weiß, der kann vielleicht nicht so gut Englisch wie ich, dann lasse ich meine ganzen Anglizismen halt weg aus der Art, wie ich rede. Das ist nur ein Beispiel und vielleicht hinkt es auch ein bisschen, aber ich wollte damit nur ein bisschen erklären, was das heißt, mich einzulassen auf mein Gegenüber. Das heißt, ich helfe dem anderen, einen Zugang zu Gott zu finden, indem ich die Botschaft, die ich ihm übermitteln will, in seine Sprache übersetze. Das heißt nicht, dass ich die Botschaft an sich verändere, aber ich schaffe dabei Dinge aus dem Weg, die hindern, ohne dass sie es müssten. Und dazu gehört dann auch, dass ich mein Gegenüber wirklich kennenlerne und dass ich versuche, ihn zu verstehen und dass ich mich vielleicht vorher informiere, bevor ich mit ihm rede. Ja, gerade bei Missionseinsätzen empfiehlt sich das immer sehr, was über die andere Kultur zu lernen. Und auch wenn ich hier draußen mich mit jemandem unterhalte, empfiehlt sich das, wenn der zu einer anderen Gruppe oder zu einer anderen Kultur gehört. Und gleichzeitig vermittle ich, du musst nicht erst so werden wie ich und du musst nicht erst meinen Jargon sprechen, bevor du ein richtiger Christ bist. Sondern Christsein heißt, Jesus nachfolgen und ihn, der dich vor der Erschaffung der Welt angeliebt hat, zurückzuleben. Und deshalb habe ich heute Morgen zwei Empfehlungen. Einmal, denke nach über den neuen Bund mit Gott, in dem du stehst. Denke nach, was dieser neue Bund für dein Leben bedeutet, für dein Verhalten, für die Freiheit, in der du jetzt wandeln kannst und für die Freude, mit der du Botschafter sein kannst. Und dann verkündige und lebe die Botschaft so, dass sie angenommen werden kann. Und ich würde gerne noch zum Schluss ein Zitat vorlesen von Carl George. Ich habe das übersetzt. Du und ich wurden hier auf dieser Erde zurückgelassen, weil Gott damit noch nicht fertig ist. Wir sind noch hier, weil Gott interessiert daran ist, Menschen in seine Liebe und Familie hineinzuziehen. Solange wie es noch Menschen gibt, die er ruft, Teil seiner Familie zu werden, haben wir noch einen Auftrag zu erledigen. Und ich glaube, der Auftrag ist toll. Und ich glaube, wenn wir in dieser Freiheit leben und in dieser Berufung und uns wirklich diese Identität ausfüllen, bis zum Platzen mit all dem, was wir sind, ich glaube, das macht Gott Freude, ich glaube, das macht uns Freude. Und ich glaube, dann sind wir genau da, wo wir hingehören. Amen, das war meine Predigt.
Vielen Dank, Elli. Die Elli hat schon gesagt, das war jetzt nicht Theorie, sondern es war schon praktisch, wie wir das einfach leben können. Und noch eine weitere Möglichkeit, das praktisch zu leben, da bitte ich gerade mal die Becky und die Anna nach vorne. Die möchten euch nämlich eine ganz, ganz praktische, nicht hier in Mannheim stattfindende Möglichkeit geben, die Botschaft Gottes auch weiterzugeben.
Ja, hallo. Wir haben eine Möglichkeit, jetzt ganz bald die Predigt von heute praktisch anzuwenden. Und zwar haben wir das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, jetzt können wir euch ein bisschen mehr schon sagen. Wir möchten im August nach Halle gehen. Halle, da sind eigentlich die Weavers, Missionare von unserer Gemeinde, die sind im Moment selber nicht dort, aber das Team von denen ist dort und die wünschen sich sehr, unterstützt zu werden von uns. Das Ganze wird an einem